Wir wollen heute Morgen einen Abschnitt betrachten aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 25. Wir lesen die Verse 1 bis 13. Dann wird das Himmelreich gleich sein 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen: Siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen: Nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zum Kaufmann und kauft für euch selbst. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam, und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen: Herr, Herr, tu uns auf. Er antwortete aber und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Wir haben es in diesem Abschnitt mit einem der bekanntesten Gleichnisse zu tun. Ein Gleichnis, das allerdings nicht immer recht verstanden worden ist, unterschiedlich ausgelegt worden ist. Es ist ein echtes Gleichnis. Wenn ich sage echtes Gleichnis, dann meine ich Gleichnis im engeren Sinne. Vielleicht erinnern wir uns noch daran, als wir angefangen haben, uns mit einigen Gleichnissen der Heiligen Schrift zu beschäftigen, haben wir unterschieden zwischen einem Gleichnis im engeren Sinne und einem Gleichnis im weiteren Sinne. Das Gleichnis vom Sauerteig zum Beispiel ist eigentlich kein Gleichnis im engeren Sinne. Es ist ein Vergleich. Dennoch sprechen wir auch da im Allgemeinen von einem Gleichnis. Ein Gleichnis im engeren Sinne ist eine Geschichte mit Anfang und Ende und einer richtigen Handlung. Dazu gehören das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, das Gleichnis vom verlorenen Schaf, das Gleichnis vom verlorenen Sohn, das Gleichnis vom Festmahl, das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, das Gleichnis von dem gottlosen reichen Mann und Lazarus und das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Bei einem solchen Gleichnis im engeren Sinne, also bei einem echten Gleichnis, haben wir es mit einem Hauptgedanken zu tun. Das heißt also, wir verlieren uns nicht in Einzelheiten. Es geht nicht darum, jede Einzelheit in einem solchen Gleichnis jetzt geistlich zu deuten. Also allegorisch zu verstehen, so nennt man das. Sondern es geht eben um einen oder zwei Hauptgedanken in einem solchen Gleichnis. Und hier in diesem Gleichnis von den 10 Jungfrauen geht es um das Kommen des Herrn Jesus, und zwar darum, dass wir auf dieses Kommen vorbereitet sind. So heißt es in Vers 10: Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam, und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Darum geht es. Es geht um die Bereitschaft auf das Kommen des Herrn Jesus. Vorbereitet zu sein also, wenn er kommt, um mit ihm einzugehen zum Hochzeitsmahl, zur Hochzeitsfeier. Denn er wird hier dargestellt als der Bräutigam, und das ist uns von der Bibel her nicht fremd. In unserer Geschichte haben wir es mit solchen zu tun, die vorbereitet sind und auch mit solchen, die nicht vorbereitet sind. Die letzteren werden hier bezeichnet als die törichten Jungfrauen und die ersteren als die klugen Jungfrauen. Um das Gleichnis verstehen zu können, muss man ein wenig über den kulturellen Hintergrund Bescheid wissen, wobei Einzelheiten unterschiedlich praktiziert wurden. Es handelt sich hier um eine jüdische Sitte. Das junge Paar verreiste nicht im Anschluss an die Hochzeit, sondern feierte eine Woche lang mit den Gästen. Die Tür war offen für alle möglichen Leute, die mit ihnen feiern wollten. Es war die schönste Woche in ihrem Leben. Und Jesus vergleicht das Himmelreich mit einer solchen Hochzeitsfeier, wobei er selbst der Bräutigam ist. Und dabei geht es ihm speziell um die Brautmädchen, die hier als Jungfrauen bezeichnet werden und die während der Zeit des Wartens der Braut Gesellschaft leisten. Sie haben Lampen, wahrscheinlich sogenannte Stocklampen, die für draußen geeignet waren, bei sich, mit denen sie dem Bräutigam entgegengehen wollen. Sie müssen warten, bis der Bräutigam erscheint, um die Braut aus dem Hause ihrer Eltern abzuholen und sie zu sich heimzuholen. Wann der Bräutigam erscheinen wird, weiß niemand. Es heißt hier in Vers 5, als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Also niemand wusste genau, wann der Bräutigam erscheinen würde. Niemand kannte den genauen Zeitpunkt. Lassen wir jemanden zu Worte kommen, der solch ein Ereignis noch im 20. Jahrhundert selbst miterlebt hat. Er erzählt: Als wir uns einer Stadt in Galiläa näherten, sah ich 10 festlich gekleidete Mädchen, die auf Musikinstrumenten spielend vor uns die Straße entlang tanzten. Als ich mich nach ihrem Tun erkundigte, erzählte der mit uns fahrende Dolmetscher mir, sie seien dabei, einer Braut Gesellschaft zu leisten, bis ihr Bräutigam komme. Auf meine Frage, ob Aussicht bestünde, die Hochzeit anzusehen, schüttelte er den Kopf und sagte, vielleicht findet sie heute Abend statt, vielleicht morgen Abend, vielleicht aber auch erst in 14 Tagen. Das kann niemand mit Bestimmtheit sagen. Weiterhin erklärte er, es sei eine große Sache, wenn es dem Bräutigam gelinge, die Braut mit ihrem Gefolge zu überraschen. Er komme unangemeldet, zuweilen mitten in der Nacht. Wohl erwarte man, dass er jemanden vorausschickte, der in den Straßen ausrufe, siehe, der Bräutigam kommt. Doch könne dies zu jeder beliebigen Zeit geschehen, so dass die Braut mit ihrem Gefolge sich ständig bereithalten müsse, auf die Straße hinaus und ihm entgegenzugehen, wann immer er auch komme. Wichtig sei dabei auch, dass niemand nach Einbruch der Dunkelheit auf die Straße gehen dürfe, ohne eine brennende Lampe bei sich zu haben. Und auch, dass zu spät kommende, die nach dem Bräutigam einträfen und nachdem die Tür bereits geschlossen sei, zur Hochzeitszeremonie nicht mehr zugelassen würden. Also wann der Bräutigam erscheinen wird, weiß niemand. Und das ist zunächst einmal der springende Punkt. Weil niemand das weiß, darum mussten diese Brautmädchen alle Zeit bereit sein, hinauszugehen, dem Bräutigam entgegen. Und das bedeutete für sie, dass sie genug Öl haben mussten für ihre Lampen. 5, so erzählt hier in diesem Gleichnis, unser Herr Jesus hatten in dem Augenblick, als der Ruf erschallte, der Bräutigam kommt, hinaus ihm entgegen genug Öl. Und 5 von ihnen hatten nicht genug. Sie waren nicht vorbereitet. Wir fragen uns im Blick auf diese 5 törichten Jungfrauen, wie ist das möglich, dass sie nicht vorbereitet waren? Sie wussten doch, dass es lange dauern konnte, bis der Bräutigam erscheinen würde. Und dennoch waren sie nicht vorbereitet. Sie hatten nicht genug Öl. Wir fragen uns, warum hatten sie nicht genug Öl? Hatten sie es einfach vergessen? Ich denke, das ist sehr unwahrscheinlich. Wenn wir daran denken, dass sie so hart bestraft wurden, nämlich mit dem Ausschluss von der Hochzeitszeremonie und von dem anschließenden Hochzeitsfest. Sie durften nicht mehr hinein, die Tür war verschlossen. Also, das war offenbar nicht der Grund, warum sie nicht vorbereitet waren, dass sie einfach vergessen hatten, genug Öl mitzunehmen. Es muss also einen tieferen Grund haben, wenn es hier heißt, dass sie töricht waren. Luther hat das zugrunde liegende Wort mit töricht übersetzt. Könnten auch übersetzen mit dumm. Aber dieses Wort macht deutlich, an anderen Stellen, wo es in der Heiligen Schrift gebraucht wird, dieses Wort macht deutlich, dass es hier nicht lediglich um einen Mangel an Wissen geht, sondern dass es hier um eine bösartige Gesinnung geht. Es geht um eine Auflehnung. Dieses Wort wird gebraucht im Zusammenhang mit einer Auflehnung gegen Gott. Das heißt also, es geht hier um eine sündige innere Herzenshaltung bei diesen törichten Jungfrauen. Also das wollen wir festhalten, dass das nicht eine unglückliche Verfehlung gewesen ist, eine unglückliche Nachlässigkeit, die man leicht entschuldigen könnte, sondern dass es hier um eine böse Herzenshaltung geht bei diesen törichten Jungfrauen, weshalb sie dann schließlich ausgeschlossen werden von der Hochzeitsfeier. Was bedeutet das oder was könnte das bedeuten in diesem Zusammenhang? Nun, wahrscheinlich waren sie doch nicht bereit, sich dem Recht des Bräutigams anzupassen, nämlich dem Recht zu kommen, wann er will. Sie hatten so ihre eigenen Vorstellungen und sie dachten, es wird schon irgendwie gut gehen. Und ich meine, das ist typisch, diese innere Haltung dieser törichten Jungfrauen ist typisch für den sündigen, gefallenen Menschen. Gott hat sich gefälligst nach unseren Gedanken und Vorstellungen zu richten. Er hat sich uns anzupassen. Er hat so zu sein, wie der Mensch es sich wünscht. Gott als Projektion dessen, was der Mensch will. Ein anderes Beispiel in der Bibel deutet in dieselbe Richtung. Das ist das Gleichnis von dem Mann, der sich irgendwie in die Hochzeitsgesellschaft hineingeschlichen hatte, ohne ein festliches Kleid anzuhaben. Alle anderen hatten ein hochzeitliches Kleid an. Nur er meinte, er hätte das nicht nötig. Auch eine Art des inneren Widerspruchs, der Rebellion, der Auflehnung. Oder wir denken vom Alten Testament her an den arroganten Naaman. Diesen syrischen Hauptmann, der aussätzig war und nach Israel gezogen ist, um sich dort von seinem Aussatz heilen zu lassen. Und er hatte da so seine bestimmten Vorstellungen, was nun Elia zu tun hätte, um ihn frei zu machen von seinem Aussatz. Und als das eben nicht so geschah, wie er sich das vorgestellt hatte, da wurde die Rebellion seines Herzens offenbar. Und dann heißt es, ich aber dachte. Er hatte eben so seine Gedanken, so seine eigenen Gedanken, so seine eigenen Vorstellungen, wie Gott in seinem Leben zu handeln habe. Das ist typisch für den sündigen Menschen. Gott muss sich nach uns richten, wir nicht nach ihm. Und so musste sich dieser Bräutigam nach den Vorstellungen dieser fünf törichten Jungfrauen richten. Er konnte nicht kommen, wann er wollte, sondern er musste dann kommen, wann sie noch genug Öl hatten. Aber wir haben gelesen, als nun der Bräutigam lange ausblieb, er hatte das Recht zu kommen, wann er wollte. Und als er dann kam, hatten sie nicht mehr genug Öl. Diese Art des Menschen, gegen Gott zu rebellieren, sich gegen ihn und seine Wege und gegen sein Wesen aufzulehnen, wird immer wieder dann besonders spürbar, wenn eine Verzögerung des Handelns Gottes eintritt. So wie es ja hier auch in diesem Gleichnis der Fall ist. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen: Siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig, die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Erst jetzt wird deutlich, dass sie nicht vorbereitet waren. Erst jetzt wird ihre Verachtung des Bräutigams offenbar. Wir lesen dazu einmal einige Verse aus dem 2. Petrusbrief. Kapitel 3, die Verse 3 und 4. Ihr sollt vor allem wissen, so schreibt Petrus, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben, ihren eigenen Begierden nachgehen und sagen, jetzt kommen diese spöttischen Bemerkungen, wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Es ändert sich doch nichts. Es waren Leute, die der Gemeinde Jesu nahe standen oder mal nahe gestanden haben, die die Frechheit besaßen zu sagen: Nun redest du, Petrus, und auch die anderen Aposteln, und überall wird's verkündigt, der Herr kommt bald. Wo bleibt denn nun sein Kommen? Und wo bleibt die Befreiung aus all unseren Nöten, aus unserem Leiden, aus unserer Trübsal? Es bleibt doch alles beim Alten. So wie es in der Vergangenheit gelaufen ist, so läuft es auch weiter. Hier, bei der Verzögerung des Kommens Jesu, wird offenbar, was eigentlich in ihrem Herzen war. Und ich denke, das ist typisch. Typisch überhaupt für die Situation des Menschen. In solchen Zeiten des Wartens wird offenbar, wes Geisteskinder wir sind. Ich lese dazu noch ein Wort aus einem Gleichnis in Matthäus Kapitel 24. Da geht es um den treuen und um den bösen Knecht. Und da lesen wir in Vers 48: Wenn aber jener als ein böser Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr kommt noch lange nicht, und fängt an, seine Mitknechte zu schlagen, isst und trinkt mit dem Betrunkenen, dann wird der Herr dieses Knechtes kommen an einem Tage, an dem er es nicht erwartet und zu einer Stunde, die er nicht kennt. Und er wird ihn in Stücke hauen lassen und ihm sein Teil geben bei den Heuchlern. Da wird sein Heulen und Zähne klappern. Der Herr erschien nicht, man hatte eine Zeit lang gewartet und nun sagt dieser böse Knecht, mein Herr kommt noch lange nicht. Ob er überhaupt wiederkommen wird. Und dann zeigt sich die Bosheit seines Herzens in seinem Handeln seinen Mitarbeitern gegenüber, den anderen gegenüber. Er lebt sich selbst, er fragt nicht mehr nach Gut und Böse, sondern er sucht nur noch seinen eigenen Vorteil. Also achten wir einmal darauf, gerade in Zeiten, in denen wir ausharren sollten, wird oftmals unsere Ablehnung dem Willen Gottes gegenüber zutage treten. Wir denken an Saul, der das Kommen Samuels nicht abwarten konnte und eigenmächtig handelte. Immer wieder zeigt sich gerade in solchen Zeiten unser verkehrtes Wesen. Wir meinen, Gott müsse so handeln, wie wir uns das vorstellen. Und dann tut er es nicht. Und dann greifen wir zur Selbsthilfe. Irgendwas muss ja geschehen. Irgendwie müssen wir ja herauskommen aus der Not. Irgendwas muss sich ja ändern. Und dann geht man seine eigenen Wege. So ist es ja auch in dieser Welt. Es wird ja auch offen gesagt in christlichen Kreisen, man hat lange genug gewartet auf das Wiederkommen des Herrn. Es hat sich nichts verändert in dieser Welt. Die Weihnachtsbotschaft Friede auf Erden hat sich immer noch nicht erfüllt. Und jetzt wollen wir die Dinge selbst in die Hand nehmen. Wir schaffen selbst das Paradies auf der Erde. Wir packen das jetzt selbst an. Wir haben lange genug gewartet. Da wird diese ganze rebellische, sündige Art des menschlichen Herzens offenbar. So im Großen wie auch im Kleinen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass mancher unter uns in der Vergangenheit schon derartige Erfahrungen gemacht hat und hat sie später bitter bereut, weil er Gott vorgegriffen hat, weil er nicht abgewartet hat auf das Eingreifen Gottes. Also die Verzögerung des Bräutigams macht es zutage, bringt es ans Licht, was in den Herzen dieser fünf törichten Jungfrauen vorgeht. Und was für bestimmte Situationen im Leben gilt, das gilt umso mehr für unser grundsätzliches Verhältnis zu Gott. Jeder will so seine eigenen Gotteserfahrungen machen. Der eine so, der andere anders. Der eine in dieser, der andere in jener Religion. Jeder nach seiner Fasson. Jeder so, wie er sich das wünscht und vorstellt. Der eine auf dem Wege der Mystik, der andere auf dem Wege des Gesetzes, ein dritter auf dem Wege der Humanität, jeder also nach seiner Fasson. Nun, und wenn es im Leben eines Menschen dabei bleibt, wenn sich da nicht Entscheidendes ändert, wenn es da nicht zu einem Umdenken kommt, zu dem kommt, was wir von der Bibel her als Buße bezeichnen, dann gehört man zu den fünf törichten Jungfrauen. Dann ist man auf die Begegnung mit dem lebendigen Gott nicht vorbereitet. Sei es, wenn der Herr wiederkommt, oder sei es am Tage des Todes. Also, es geht darum, dass wir in diesem Gleichnis verstehen, was die grundsätzliche Haltung im Herzen dieser fünf törichten Jungfrauen gewesen ist. Eine grundsätzliche Rebellion gegen die Autorität Gottes, jetzt einmal übertragen. Eine grundsätzliche Rebellion gegenüber der Autorität Gottes. Hier geht es jetzt übrigens nicht um die Frage, sind das Wiedergeborene, sind das Nicht-Wiedergeborene. Nach meiner Erkenntnis sind es Nicht-Wiedergeborene, das zeigt sich am Ende des Gleichnisses, wo es heißt, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Also offenbar wird der Herr Jesus solche Leute gar nicht kennen, sie niemals erkannt haben. Wir werden gleich noch auf ein Wort aus Matthäus Kapitel 7 zu sprechen kommen. Aber darum geht es jetzt in diesem Augenblick gar nicht. Es geht um die grundsätzliche Herzenshaltung dieser fünf törichten Jungfrauen. Wenn unser Herr kommt, wird das unerwartet sein? Also wir wissen nicht den Termin seiner Wiederkunft. Wir wissen auch nicht, wann Gott uns überhaupt abrufen wird. Vielleicht durch das Sterben. Gott teilt uns das nicht mit, wann wir einmal dran sind, beziehungsweise wann der Herr wiederkommen wird. Es könnte ja sein, wenn wir diesen Termin wüssten, dass wir denken würden, naja, jetzt kannst du noch tun und lassen, was du willst, du brauchst dich der Autorität Gottes und seinem Heil nicht unterzuordnen, aber wenn es dann mal so weit ist, so ein paar Tage vorher, dann schlägst du in dich und dann änderst du dein Leben, dann bist du vorbereitet. Nein, Gott hat ganz bewusst sich selbst diesen Termin vorbehalten. Niemand weiß, wann der Herr kommen wird, niemand. Es kann heute sein, es kann morgen sein, es kann übermorgen sein. Und selbst wenn man davon ausgeht, dass der Herr erst nach der großen Trübsal käme, da gibt es ja unterschiedliche Auslegungen innerhalb der Gemeinde Jesu, hüten wir uns vor einem solchen Gedanken zu sagen, das muss aber noch geschehen und das muss noch geschehen und das muss noch geschehen. Und schließlich kommt der Herr wieder und man ist nicht vorbereitet. Es geht darum, dass wir jetzt, dass wir heute vorbereitet sind auf das Kommen des Herrn. Er kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint, sagt Jesus an anderer Stelle. Und dann wird es zu spät sein, sich vorzubereiten. Dann ist es nicht mehr möglich. Die Zeit vorher ist Gnadenzeit. Kommen nochmal zurück auf den 2. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 9. Bis zur Wiederkunft Jesu ist Gnadenzeit, ist Zeit, sich vorzubereiten. Aber wenn der Tag seines Kommens da ist, ist die Zeit vorbei. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, so heißt es in Vers 9, Kapitel 3, Vers 9, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jeder Mann zur Buße finde. Das ist der Grund, warum Gott noch wartet mit seinem Eingreifen in dieser Welt. Weil er gerne möchte, dass Menschen noch zur Umkehr kommen. Dass Menschen noch zurechtkommen. Dass Menschen noch Buße tun, die Gnadenzeit nutzen. Ihr Lieben, es ist sehr, sehr ernst. Es gibt Gelegenheiten, die man nicht versäumen darf in seinem Leben. Gelegenheiten, die man nicht versäumen darf. Dazu ein Beispiel aus der Apostelgeschichte. Kapitel 24. Da geht es um den Statthalter Felix. Und dieser Statthalter Felix hat diese großartige Möglichkeit, aus dem Munde des Apostels Paulus das Evangelium zu hören. Das ist eine große Chance gewesen. Und diese Chance hat er niemals mehr wieder erhalten. Das war der Kairos, der Zeitpunkt im Leben des Felix, dass Gott mit ihm redete und er vor das Angesicht Gottes gestellt wurde. Und wir sehen, dass dieser Mann diese Chance nicht nutzte. Er ließ sie ungenutzt, diese Gelegenheit ungenutzt an sich vorübergehen. Nach einigen Tagen, so lesen wir Apostelgeschichte 24, nach einigen Tagen aber kam Felix mit seiner Frau Drusilla, die eine Jüdin war, und ließ Paulus kommen und hörte ihn über den Glauben an Christus Jesus. Als aber Paulus von Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit und von dem zukünftigen Gericht redete, erschrak Felix und antwortete: Für diesmal geh, zu gelegener Zeit will ich dich wieder rufen lassen. Und diese gelegene Zeit, die kam nicht mehr. Er nutzte die Gunst der Stunde nicht. Er nutzte den Augenblick Gottes nicht, da Gott mit ihm redete durch die Worte des Apostels Paulus. Er war nicht bereit, dem Wort Gottes Raum zu geben. Er widerstand dem Anspruch Gottes. Für diesmal geh, zu gelegener Zeit will ich dich wieder rufen lassen. Und dann erfahren wir in Vers 26, was denn der eigentliche Grund dafür gewesen ist. Nun, Paulus hatte gesprochen von Enthaltsamkeit, vom Gericht Gottes, und Felix erschrak. Es gab noch etwas anderes, eine andere dicke Kette, an die dieser Mann gebunden war, und das war seine Habgier. Er hoffte aber nebenbei, dass ihm von Paulus Geld gegeben werde. Darum ließ er ihn auch oft kommen und besprach sich mit ihm. Das war seine innerste Absicht. Jetzt hatte er die Möglichkeit, davon loszukommen. Durch das Evangelium, durch die frohe Botschaft von Christus, der am Kreuz all unsere Ketten zerrissen hat mit seinem kostbaren Blut. Und er nutzte die Gunst der Stunde nicht. Ihr Lieben, es gibt ein zu spät. Dann kann man nicht mehr mit Gott in Ordnung kommen. Luther hat einmal gesagt, jetzt ist das Wort Gottes da. Es kommt unter die Deutschen wie ein fahrender Platzregen. Wer es nicht bei Zeiten aufnimmt, der hat nachher das Gericht. Und ein anderer sagt, und kein Totengeläut ist trauriger als der Klang der Worte zu spät. Mir ist das als ein ernstes Bild vor Augen. Und stehen ja die Räumlichkeiten in der Else-Lasker-Schüler-Straße schon über ein Jahr dort ungenutzt, leer. Das ist eine traurige Sache, bewegt mich auch immer wieder, wenn ich mal drin bin, wie gestern, oder draußen vorbeigehe, auf dem Parkplatz bin. Immer wieder bewegt mich das auch mal. Und dann dachte ich neulich an unsere Nachbarn, die doch das Treiben dort auf dem Gelände immer wieder beobachtet haben. Sie kannten uns als Familie und wir haben immer noch Kontakt zu ihnen. Und sie haben gesehen, wer dort reinging, wer dort rauskam. Die Menschen beobachten uns ja, das wissen wir. Und sie hatten selbst die Möglichkeit, einmal hineinzugehen und das Evangelium zu hören, das Wort Gottes zu hören. Aber sie haben die Zeit niemals genutzt. Jetzt haben sie es nicht mehr so nah. Immer noch ist es zu haben in unserer Stadt. Aber sie haben es jetzt nicht mehr so nah. Und so kann es sein, dass Gott ein Wort irgendwann wegnimmt, weil man die Stunde nicht genutzt hat, es zu hören. Man hatte die Möglichkeit, aber man hat sie nicht genutzt. Und dann gibt es ein zu spät, wie Luther das hier treffend zum Ausdruck gebracht hat, in diesen tragischen Worten: Jetzt ist das Wort Gottes da. Es kommt unter die Deutschen wie ein fahrender Platzregen. Wer es nicht bei Zeiten aufnimmt, der hat nachher das Gericht. Kein Totengeläut ist trauriger als der Klang der Worte zu spät. Und dann werden auch andere nicht mehr für uns eintreten können. Das geht nicht. Keiner kann dem anderen etwas von seinem Glaubensleben abgeben. Dann wird es ungläubigen Kindern nichts nutzen, dass die Eltern gläubig waren. Und einem unechten Gemeindeglied wird die Gemeinschaft, die er gepflegt hat, mit den echten Gläubigen, mit den Wiedergeborenen, nicht helfen. Jeder steht für sich ganz alleine. Es ist genauso wie einmal beim Sterben, ihr Lieben. Da müssen wir allein, ganz allein hindurch, durch das Tal des Todes. Da kann niemand mit uns gehen. Der Herr Jesus Christus, er wohl, aber sonst niemand. Und so steht der Mensch ganz allein vor seinem Gott. Ganz allein, da wird niemand dabei sein. Und Gott wird ihn für seine Sünden zur Rechenschaft ziehen, nicht für die Sünden der anderen. Dahinter versteckt man sich ja so gerne. Nein, nein, Gott wird uns ganz persönlich zur Rechenschaft ziehen. Und dann werden wir keine Anleihen machen können von irgendwoher. Wir werden nichts vorbringen können, was uns entschuldigen könnte. Nein, es wird zu spät sein. Es wird keine Hilfe mehr möglich sein. An dieser Stelle wird deutlich, wie ernst dieses Gleichnis ist. Das Schicksal der 5 törichten Jungfrauen ist schrecklich. Sie sind ausgeschlossen vom Hochzeitsfest, das heißt ausgeschlossen vom Himmelreich. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam, und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Was war inzwischen geschehen? Da antworteten die Klugen und sprachen zu den Törichten, die von ihnen Öl haben wollten: Nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zum Kaufmann und kauft für euch selbst. Und als sie dann unterwegs waren, um das zu erledigen, da war der Bräutigam inzwischen eingezogen mit seiner Braut und die Tür wurde hinter ihnen verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen: Herr, Herr, tu uns auf. Und dann heißt es: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Sie sind ausgeschlossen vom Hochzeitsfest. Ich kenne euch nicht. Und dieses Wort weist uns hin auf das andere Wort, das wir kennen aus Matthäus Kapitel 7, im Rahmen der sogenannten Bergrede, dass der Herr Jesus sagt: Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Und doch fromme Leute gewesen, oder nicht? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Wir haben große Dinge getan. Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich ihnen bekennen: Ich habe euch noch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter, ihr Täter der Gesetzlosigkeit. Weicht von mir. Sie hatten sich niemals dem wahren Anspruch des Willens Gottes ausgesetzt. Wenn sie das getan hätten, wären sie innerlich vor Gott zu Schanden geworden und hätten Zuflucht genommen bei dem Sünderheiland. Aber das wollten sie nicht. Und genau das ist es, worum es hier auch geht bei den 5 törichten Jungfrauen. Was wir vorhin schon sagten, wird hier durch die Verse in Matthäus Kapitel 7 bestätigt. Sie hatten sich niemals wirklich vor Gott gebeugt und gedemütigt. Wir merken also, es geht um sehr, sehr ernste, grundlegende Dinge in diesem Gleichnis. Es geht im Grunde genommen nicht darum. Du bist ein bisschen heiliger als der andere, du hast die Chance anzukommen und der andere weniger. Nein, es geht um grundsätzliche Fragen. Es geht darum, bist du im Grunde genommen schon einmal vor Gott zu Schanden geworden mit deinem ganzen Wesen, hast dich gebeugt vor Gott und ihm Recht gegeben in seinem Wort. Und hast du die Gnade ergriffen, darum geht es, darum geht es. Und da mag der eine auf dem Weg der Heiligung etwas weiter sein als der andere. Aber das gibt letztlich nicht den Ausschlag. Sondern die Frage ist, hast du Öl? Bist du vorbereitet? Und Öl hat jeder, der Jesus hat. Öl hat jeder, der Jesus hat. Und das ist die frohmachende Seite dieses Gleichnisses. Hier geht es also nicht darum, dem, der zum Glauben an Christus gekommen ist und wiedergeboren ist zu einer lebendigen Hoffnung, dass diesen wieder unter das Gesetz zu stellen und zu drücken und Druck zu machen, jetzt musst du aber und hier musst du und hier und dort. Indem man ihm ein 10-Punkte-Programm vorlegt. Und wenn du das nicht erfüllst, bist du nicht vorbereitet. Auch wenn du meinst, dass du ein Kind Gottes bist. Darum geht es nicht. Nun, ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass auch in der Gemeinde Jesu noch einmal gründlich Gesetz gepredigt wird. Weil es solche gibt, die niemals unter dem Anspruch des Willens Gottes im Gesetz zu Schanden geworden sind. Deshalb waren sie niemals reif für die Gnade Jesu. Deshalb ist ihr Glaube ein Kopfglaube. Sie berufen sich auf die stellvertretende Gerechtigkeit Gottes in Christus, aber es ist kein Herzensglaube. Darum ist es schon gut, wenn man sich hier mal prüft, bist du wirklich echt? Gehörst du zu den Klugen oder gehörst du zu den törichten Jungfrauen? Und mal so richtig auch neu in den Zerbruch hineingeführt zu werden, das ist nicht verkehrt. Aber wir dürfen diejenigen, die das Heil in Christus ergreifen, und gegriffen haben und täglich mit ihm Gemeinschaft haben und von seiner Gnade leben, die dürfen wir hier nicht unter einen unerträglichen Heiligungsdruck setzen. So geschieht es aber, immer wieder. Wir wollen uns aber die Freude an dieser Seite des Gleichnisses nicht rauben lassen. Und dass es ein Grund zur Freude ist, zeigt allein die Tatsache, dass das Himmelreich hier mit einer Hochzeit verglichen wird. Und eine Hochzeit ist ein Fest der Freude, ein Fest jubelnder Freude. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Diese 5 waren bereit, warum? Sie hatten Öl, und zwar ständig, auch als sie schliefen, ihr Lieben. Sie waren vorbereitet, weil sie den Bräutigam in seinem Recht zu kommen, wann er wollte, ernst nahmen. Das ist das Entscheidende hier. Das bedeutet für uns, dass wir Gott ernst zu nehmen haben in seinem Anspruch, Gesetz, und uns freuen über sein herrliches Evangelium, Gnade. Das Erlösungswerk Christi, das ist es, wodurch wir vorbereitet sind. Wenn wir also im Glauben leben an Christus, den gekreuzigten und auferstandenen Herrn, um mit Luther zu sprechen, wenn wir fröhlich sein können darüber, dass er uns täglich und reichlich unsere Sünde vergibt, ja, dass er allen Sündenschaden mit seinem kostbaren Blut am Kreuz gut gemacht hat, dass er uns mit Gott versöhnt hat, dass wir täglich aus seiner Gnade schöpfen dürfen, immer und immer wieder, hier haben wir einen unendlich reichen Vorrat an Gnade, dann sind wir vorbereitet. Die Frage ist also, hast du den Herrn Jesus? Kennst du ihn? Bist du von ihm erkannt? Lebst du aus seiner Gnade heraus? Hast du einen ganzen Heiland für einen ganzen Sünder? Das ist die Frage. Und das ist doch das Großartige, dass wir den haben. Wir haben einen ganzen Heiland für einen ganzen Sünder. Lass mich das noch einmal ein bisschen erklären. Wer die Gnade nicht ernst nimmt und aus der Gnade nicht leben möchte, nimmt letztlich das Gesetz auch nicht ernst. Warum? Nun, weil er immer noch der Meinung ist, er könne das Gesetz halten. Das heißt also, er zieht das Gesetz, den Anspruch des Gesetzes auf seine Ebene. Und geht mit dem Gesetz so um, als wäre es für den Menschen möglich, es zu halten. ist niemals zu Schanden geworden. Aber wer wirklich von Gnade lebt, wer weiß um seine Sündhaftigkeit, wer sich freuen kann täglich über die Vergebung seiner Sünden, über das Heil in Christus Jesus, der nimmt auch letztlich das Gesetz Gottes ernst. Der hat es ernst genommen. Und nun freut er sich über die Vergebung, über das herrliche Erlösungswerk Christi. Was wir brauchen, um recht vorbereitet zu sein, ist, wie ich schon sagte, ein ganzer Heiland für einen ganzen Sünder. Und zwar jetzt, ihr Lieben. Und zwar jetzt. Und jetzt wollen wir mal alle Unterschiede beiseite schieben, die man ja immer macht. Der eine ist bekehrt, der andere ist nicht bekehrt. Das hat von der Bibel seine Berechtigung, das ist klar. Es gibt ein Einst und ein Jetzt im Leben eines Menschen. Es gibt den Aufruf zur Buße, es gibt den Augenblick der Wiedergeburt, auch wenn manche ihn nicht gar nicht kennen. Aber lassen wir das einen Augenblick beiseite und denken einmal nur, es geht um das Jetzt. Es geht nicht um die Frage, hast du dich einmal bekehrt, sondern es geht darum, hast du jetzt in diesem Augenblick den Herrn Jesus Christus als deinen Heiland, als deinen Erlöser. Sie waren alle eingeschlafen, aber in dem Augenblick, als der Herr kam, als der Bräutigam kam, da waren die einen bereit. Sie hatten jetzt Öl. Und wenn du den Herrn Jesus Christus hast und kannst sagen von ganzem Herzen, er ist mein Heiland, mein Erlöser, dann hast du jetzt Öl und dann gehörst du jetzt zu den klugen Jungfrauen und nicht zu den Törichten. Manche legen hier sehr viel hinein in die Aussage, sie alle wurden schläfrig und schliefen ein und verstehen diese Aussage oft negativ. Das heißt also, wenn der Herr Jesus wiederkommt, bevor er wiederkommt, wird die ganze Menschheit, auch die Gemeinde Jesu, schlafen, geistlich schlafen. Die einen sind geistlich tot, die anderen, die zur Gemeinde Jesu gehören, schlafen, geistlich. Aber diese Jungfrauen, die klugen Jungfrauen, werden hier nicht getadelt, weil sie schliefen. Das war übrigens oder offenbar ganz normal, dass sie sich jetzt zurückzogen, um zu schlafen. Aber es war ein Unterschied zwischen der Gewissheit der einen und der Selbstsicherheit der anderen. Dafür ist dieses Schlafen ein Bild. Die einen schliefen in der Gewissheit, dass sie einen Heiland hatten. Um das jetzt schon mal so übertragen zu sagen auf unsere Situation. Und die anderen schliefen in dieser frechen Selbstsicherheit und Selbstbehauptung. Und das gibt es eben auch in der Gemeinde Jesu. Es gibt eine Gewissheit des Heils, die zuvor durch einen inneren Zerbruch gegangen ist. Da stützt man sich ausschließlich auf Gnade. Und da ist einem die Gnade Jesu das Herrlichste, was es gibt in dieser Welt. Und es gibt diese freche Selbstsicherheit. Manchmal nach außen hin von dem einen gar nicht zu unterscheiden. Da ist man nie durch den inneren Zerbruch hindurchgegangen. Im Grunde genommen verlässt man sich auf seine eigene Frömmigkeit und nicht auf das, was Jesus getan hat. Dafür, wenn wir überhaupt irgendetwas hineinlegen wollen oder herausholen wollen, besser gesagt aus diesem fünften Vers, aus dem Umstand, dass sie alle schläfrig wurden und einschliefen, dann etwas Positives und nicht etwas Negatives. Etwas Positives zumindest für die fünf Jungfrauen, klugen Jungfrauen. Für die anderen allerdings ist das ganze Gleichnis ein Gleichnis zum Verhängnis. Und so suche immer wieder, so wie du bist, die Gemeinschaft mit dem Sünderheiland. Bleibe in Jesus, bleibet in mir, sagt der Herr Jesus. Bleib in meinem Erlösungswerk, sagt der Herr Jesus. Bleib in seiner Gnade. Und wenn das der Fall ist bei dir in diesem Augenblick, dass du sagen kannst, jawohl, in mir selbst ist nichts Gutes, ich habe alles in Christus, in seiner Gnade, in seinem Erlösungswerk, dann sei ganz getrost, dann sei ganz gewiss, dann mag es laufen, wie es will, dann gehörst du zu den klugen Jungfrauen. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Und am Schluss, darum wachet, dieses Wachen ist zu verstehen im Sinne von Bereitsein, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Die Frage ist, bist du bereit? Hast du den Herrn Jesus? Ist er dein Erlöser? Hast du Gnade? Hast du Vergebung? Darum geht es. Amen.